Radio 3. Das Gespräch.
Die Schwierigkeit, die in der Zusammenarbeit mit mir vielleicht manchmal auftauchen kann, ist meine Selbstständigkeit. Nicht bedürftig zu sein in Bezug auf Kritik oder Lob. Das ist positiv und negativ zugleich, glaube ich. Also Eigenständigkeit ist etwas sehr, sehr Schönes. Aber Bedürftigkeit schafft Verbindung. Und ich habe inzwischen, ich bin 45 Jahre alt, gelernt, meine Eigenständigkeit auch zu lieben und zu genießen. Und die ist eben früh entstanden. Aber sie hat auch eine Schattenseite.
Das sagt die Schauspielerin und Schriftstellerin Valerie Czeplanowa. Über ihre große Eigenständigkeit und deren Schattenseiten habe ich mit ihr gesprochen, auch weil das wichtige Themen sind in den Büchern, die sie schreibt. Gerade hat sie ihren zweiten Roman veröffentlicht, Ist es Liebe, heißt der. Und Sie kennen Valerie Czeplanowa wahrscheinlich als Schauspielerin aus vielen Filmen oder auch durch ihre Theaterrollen. Sie wurde unter anderem ausgezeichnet als Schauspielerin des Jahres. Zuerst aber habe ich mit Valerie Czeplanowa unsere Gesprächssituation offengelegt. Wir waren nämlich nicht nur zu zweit, sondern zu dritt, weil auch Juri bei uns war. Also Frau Czeplanowa, wer ist Juri und welche Rolle spielt er in Ihrem Leben?
Juri heißt eigentlich Juri Gagarin.
Wie der Kosmonaut.
Richtig. Und ist mein kleiner schwarzer Pudel, der überall da ist, wo ich bin.
So ein Hund, der hat ja auch eigene Bedürfnisse. Strukturiert das Ihren Tag, Ihr Arbeiten auch?
Das ist tatsächlich eine tolle Frage, weil ich schreibe meistens morgens, also so früh ich kann, und ich schreibe so lange, er schläft. Und wenn er dann aufwacht, muss ich in den Park. Und diese kleine Struktur finde ich sehr, sehr gut, wenn man viel allein arbeitet, ist so ein Hund eine schöne Möglichkeit, den Tag zu strukturieren.
Da müssen wir als Leser hoffen, dass Ihr Hund möglichst viel schläft, damit möglichst viel Literatur herauskommt. Gerade in dieser Woche hat die ARD eine neue Filmreihe gestartet. Filme über eine Anwältin, eine Pflichtverteidigerin, die wird gespielt von Andrea Sawatzki. Und der erste Film lief jetzt am Mittwoch, hieß Die Verteidigerin, der Fall Belling. Und da haben sie die Angeklagte gespielt. Und in einer Kritik dazu hieß es, das sei diese Figur eine Psychopathin der Extraklasse. Und sie würden diese Figur geradezu diabolisch spielen. Wie ist das eigentlich, wenn so ein Film dann im Fernsehen läuft, wie jetzt in den vergangenen Tagen? Ihre Arbeit daran ist ja dann schon lange abgeschlossen. Ja. Kriegen Sie das überhaupt mit, dass der im Fernsehen läuft?
Doch, da gibt es sozusagen schon Aufregung, weil es ja, ich bin ja neu in diesem Fernsehgeschäft, es geht ja immer um die Zahlen, die so ein Film dann bringt, der Marktanteil oder der Tagessieger. Und dann sind alle ganz aufgeregt und der Sender. Und ich finde das immer sehr lustig, dass es dann, im Theater hat man ja sowas nicht, aber dann kriege ich eine SMS eben auf dem Weg hierher, 18,5% Tagessieger nach der Tagesschau.
Ah, das ist auch nicht schlecht. Also das ist ein Ereignis jetzt in diesem Herbst in Ihrem Arbeitsleben. Ich nehme an, dass ein noch viel größeres Ereignis für Sie das Erscheinen Ihres zweiten Romans jetzt war. Ist es Liebe, heißt dieser Roman. Weil in so einem Buch ja wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr Arbeit steckt als in einer Rolle, egal jetzt ob Film oder Theater. Und in diesem Roman soll es auch Zeilen geben, die Sie schon mit 16 geschrieben haben. Das wäre dann 1996 gewesen. Das klingt nach einem langen Weg für dieses Romanprojekt.
Nein, das sind nur Versatzstücke, die ich einfach beim Blättern durch meine alten Gedichte gefunden habe. Es sind auch teilweise Titel, zum Beispiel Warteraum für Überflüssige, ist tatsächlich ein Text, den ich mit 16 geschrieben habe. Und den ersten Satz habe ich quasi verwandelt, da hineingenommen. Das heißt, das sind nur kleine Splitter.
Sie haben mal gesagt, dass Sie eigentlich immer Schriftstellerin werden wollten, dann aber ja doch offensichtlich Schauspielerin erst einmal geworden sind. Warum das eigentlich?
Aus Mangel an Mut. Es gab tatsächlich, dadurch, dass ich aus der ehemaligen Sowjetunion komme, eine andere Lesetradition, in die ich reingerutscht bin, so würde ich das beschreiben. Ich habe hauptsächlich männliche Literatur gelesen. Das heißt, ich habe viel Dostojewski, Tolstoi, in Deutschland dann Max Frisch. Und ich war so geprägt von dieser männlichen Literatur, die ich las, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich wirklich schreiben kann. Ich habe zwar geschrieben, aber es erschien mir so fern, das als Beruf zu machen. Und dann dachte ich, was ist denn so nah wie möglich dran am Schreiben? Und dachte, das ist das Spielen. Das heißt, Schauspielerin zu werden war bei mir eine wirklich total rationale Entscheidung, so wie andere sich entscheiden, bei der Bank erstmal anzufangen. Weil es schien mir ungeheuer sicher. Mhm. Oder so praktisch. Ich bin so nah wie möglich an den Autoren dran, bin aber nicht hundertprozentig verantwortlich. Und so kam es zu der Berufswahl.
Wobei die Verwandtschaft, haben Sie ja auch gerade schon angesprochen, die sind ja auch groß. Es gibt ja sowieso gar nicht so wenig Schauspielerinnen und Schauspieler, die Romane schreiben. Joachim Meyerhoff ist ein berühmtes Beispiel, Edgar Selge, Caroline Peters. Und die wurde mal gefragt, ob sie sich das erklären kann, dieser Zweitjob sozusagen. Und Caroline Peters hat erst mal gesagt, dann gibt es ja auch noch die tolle Valerie Czeplanova mit ihren Büchern. Und dann hat sie gesagt, ja, es gäbe so eine bestimmte Art von Schauspielern, die sich eigentlich als Geschichtenerzähler verstehen auf der Bühne. Es gibt auch andere, aber es gibt eben die Geschichtenerzähler und die könnten ihre Geschichten dann eben auch in Romanen erzählen. Ist das für Sie auch so eine Verwandtschaft zwischen den beiden Arbeiten?
Ja, und ich habe noch eine Ahnung. Also wenn ich diese Namen vor mir ausbreite, Edgar Selge, Caroline Peters, Meyerhoff. Etwas hat sich auch verändert in Bezug auf die Regisseure. Ich glaube, diese Schauspieler, die Sie gerade aufgezählt haben, sind von sehr starken Regisseuren geprägt im vorderen Teil ihrer Karriere. Und es gibt jetzt auch noch sehr starke Regisseure. Aber es gab, finde ich, früher Regisseure, die zu mehr Eigenständigkeit einluden. Ich weiß noch, wie Gottschew mir eine Postkarte von Heiner Müller auf den Tisch gelegt hat.
Dimitar Gottschew, mit dem haben Sie am Deutschen Theater in den 2000er Jahren gearbeitet, vor allem. Ne?
Und auf der Postkarte stand, bleib weg von mir, der ich dir nicht helfen kann. Und das war oft die Geste, wie man geprobt hat. Das heißt, man musste als Schauspieler sehr viel selbstständig machen. Und ich glaube, durch das Verschwinden dieser Regisseure, zumindest aus meinem Leben, ist diese Eigenständigkeit plötzlich, stand die so alleine im Raum und hat sich so einen Weg gesucht, so ein Ventil. Und ich fühle mich da in dieser Gruppe ganz wohl oder ich kann nachvollziehen, woher diese Sehnsucht kommt, selber zu gestalten.
Sie waren mit Ihrem ersten Buch schon vor 2 Jahren hier bei uns zu Gast in unserer Literatursendung Ort und Worte hier bei Radio 3. Und da haben Sie erzählt, dass Sie aber bei Ihrem ersten Roman erstmal überzeugt werden mussten davon, dass sie schreiben können. Und dass es da eine sehr hartnäckige Verlagslektorin gab, die Sie da vor sich hergetrieben hat.
Absolut. Das ist eine junge, wunderbare Frau. Sophie Nieder, die war damals 29, als sie mir diese Mail schrieb. Ich würde sie gern treffen und mit ihnen reden. Und die hat mich richtig an die kurze Leine genommen. Und die hat sich auch viel Zeit genommen zu lesen und auch im Verlauf des Schreibens mir Rückmeldung zu geben. Das war natürlich wichtig, weil man sitzt dann mit so einem Verleger zusammen und der sagt, wie lange brauchen Sie denn? Und man hat keine Ahnung, wie lange man braucht, um ein Buch zu schreiben.
Gerade beim ersten. Ne?
Genau. Und dann sagt man einfach irgendwas. Und dann bin ich ja nicht gewöhnt, vollkommen allein zu sein damit. Mhm. Und die hat sich mir wirklich an die Seite gestellt. Und ich durfte eigentlich jeden Monat ein kleines Häppchen abgeben.
In diesem ersten Buch, um es so ganz knapp zu sagen, das hat ja auch eine autobiografische Ebene. Sie erzählen von 4 Frauen aus 4 verschiedenen Generationen. Mhm. Die jüngste ist wie Sie auch aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Und man kann das auch lesen als Selbstreflexion darüber, was Sie geprägt hat in den Frauengenerationen vor Ihnen. Und da würde mich doch sehr interessieren, verändert das eigene Leben, wenn man sich das so vor Augen führt, was einen geprägt hat?
Das ist schön, das ist eine sehr schöne Frage. Definitiv, weil man es, ich habe zum Beispiel eine Erfahrung gemacht, ich habe meine Familie angefangen zu fragen. Und es ist ganz anders, die Familie zu fragen, einfach so bei einem Weihnachtsabendessen oder weil man sagt, ich schreibe ein Buch. Da ist eine andere Sorgfalt. Und es muss ja auch noch der Schritt getan werden, das in eine literarische Form zu bringen. Es muss verknappt werden, es muss vielleicht lustig gemacht werden oder der Humor muss gefunden werden. Und das ist wohltuend. Ich habe das als sehr wohltuend empfunden, auch über schreckliche Ereignisse zu lachen und sie in eine Form zu bringen, die mich erheitern.
Es gibt ja eine ganz wichtige Figur, also natürlich sind alle Figuren wichtig, aber eine steht doch so im Zentrum, das ja. ist Nina, die Großmutter der ja. Erzählerin, die Savalja, die eben lebenspraktisch einige Ähnlichkeiten mhm. mit ihnen hat. Und diese Großmutter, von der heißt es, die wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion geboren. Das ist eine sehr energische, sehr unabhängige Frau, für die das Entscheidende im Leben ist, niemanden zu brauchen. Und jetzt heißt es in dem Roman, das sei Ninas hässliches Geschenk, das Gift, das sie an uns alle, die ihr folgen, weitergegeben hat, niemanden brauchen. War jetzt dieses Buch auch so eine Art Selbstaufklärung? Wollten Sie für sich auch herausfinden, warum Sie manchmal niemanden brauchen?
Vielleicht, aber Nina steht ja auch für eine Generation von Frauen. Das war mir wichtig und ich wollte auch etwas über Russland erzählen und auch über viele Frauen, die ich da kenne. Ich habe ja nicht nur meine Familie interviewt, sondern viele andere Familien, an die ich so rankam von hier aus. Und da haben sich so wie Muster ergeben, die sich wiederholten. Ein Muster waren die Wohnungen, die hatten meistens 70 Quadratmeter und Linoleumboden, Fußboden. Und das andere war dieses, die Männer nicht brauchen. Das heißt, das war nicht nur in meiner Familie so, das war in ganz vielen Familien, dass das Leben der Frauen so gestaltet war, dass sie in der Arbeit zu Hause in der Lage sein mussten, sehr, sehr selbstständig zu sein, bis hin zu vielleicht zu selbstständig, vielleicht zerstörerisch selbstständig. Und das fand ich einen wichtigen Aspekt.
Von diesem Punkt aus, die Männer nicht brauchen oder weniger brauchen, gibt es vielleicht auch eine Brücke hinüber zu Ihrem zweiten Roman, den Sie jetzt veröffentlicht haben. Darüber reden wir gleich, hören aber erstmal die erste Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Die kommt von Doji, eine US-amerikanische Rapperin und Sängerin, Jahrgang 1998, also noch relativ jung. Warum haben Sie das dabei?
Weil sie eine Sprechgranate ist. Das ist jemand wirklich, der auf eine Art und Weise sprechen kann, da sehe ich blass aus.
Das hören wir uns jetzt an. Doji mit dem Song Denial is a River.
Hey, I thought it was all over.
What's up, Doji?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's been a minute, yeah.
I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so.
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay. Remember old dude from 2019? Nice clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused. What should Doji do?
Das war Doji hier bei Radio 3 mit ihrem Song Denial is a River. Und das hat uns Valerie Czaplanowa mitgebracht, die Schauspielerin und Schriftstellerin, zu Gast hier mit ihrem neuen zweiten Roman Ist es Liebe? Und ich muss mich immer richtig anstrengen, den Titel richtig auszusprechen, weil ich immer eigentlich automatisch ein Fragezeichen mitsprechen will. Ist es Liebe?
Ja.
Aber Sie haben den Titel halt ohne Fragezeichen setzen lassen. Dann kann man es als Aussage verstehen, ja. So in dem Sinne, dann ja. ist es Liebe. Mhm. Was für ein Signal sendet denn dieser Titel aus Ihrer Sicht?
Die Frage ist in diesem Buch ganz besonders wichtig, weil sehr viele Figuren diese Frage stellen. Und sie ist fast wie so eine rhetorische Frage, eine Frage, die ständig gestellt wird, viel mehr als bei einem anderen Paar, sage ich jetzt mal. Wir haben noch gar nicht gesagt, was für ein Paar das ist.
Machen wir noch.
Und deswegen fand ich das einen guten Gedanken. Das war ein Vorschlag des Verlegers und ich fand das klug, das Fragezeichen wegzulassen, damit diese Frage, die so gewöhnlich ist, so abgegriffen. Ich hatte auch erstmal große Mühe, das Wort Liebe in einen Titel reinzutun. Aber durch das Weglassen des Fragezeichens fand ich das eine kluge Entscheidung.
Eben haben wir gesprochen über die selbstständigen Frauen, die vielleicht auch manchmal zu selbstständigen Frauen, die in ihrem ersten Buch eine wichtige Rolle spielen. Und ich habe schon gesagt, da gibt es eine Brücke zu ihrem neuen Buch. Um es mal kurz zu erklären, ihre Hauptfigur heißt Anne, ist eine Schauspielerin, so wie sie selbst auch, aber mit einem ganz anderen Hintergrund. Die kommt nämlich aus Westdeutschland, wird da groß mit Mutter, Vater und Schwester. Eine liebevolle Großmutter gibt es auch noch. Soweit eigentlich recht typisch, westdeutsche Familie. Weniger typisch, dass Annes Mutter nochmal studiert mit 40 und dadurch oft abwesend ist und eigentlich der Vater in diese klassische, typische Mutterbehütungsrolle, Haushalt und so weiter geht. Wieso haben Sie der Anne so eine Mutter gegeben?
Ich wollte, dass beide Figuren ein Gepäck haben. Darum ging es mir sehr stark. Und das ist Annes Gepäck. Das heißt, Anne bringt ihre Schwierigkeiten mit in die Familie und die Abwesenheit der Mutter spielt eine große Rolle für sie und ist eine frühe Form der Einsamkeit, die sie kennenlernt. Und ich wollte sozusagen diesen Bogen, später lernt man den Bogen des Mannes kennen, und ich wollte, dass man aber mit ihr einsteigt und vielleicht auch eine Biografie kennenlernt, die man in seinem Freundeskreis kennt.
Und dieses Gepäck, diese Bürde führt vielleicht auch dazu, dass Anne ein Mensch ist mit einer tiefen Unsicherheit in sich, was sich in einer krassen Essstörung bei ihr zeigt. Sie schildern auch eine Phase in ihrem Leben, da schließt sie sich ein und will nur noch essen, 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 bis sie mehrere tausend Euro hat sie auf ihrem Konto. Das will sie verfuttern, dieses Geld, und alles in sich hineinstopfen.
Ja.
Haben Sie denn aus sich selbst heraus Zugang zu so einem selbstzerstörerischen Verhalten?
Unbedingt. Also als ich jung war, hatte ich ja auch sehr viel Gepäck mitgebracht. Also wenn man mit 8 Jahren fast seine ganze Familie verliert, wenn man seine Identität aufgeben muss.
Sie sind nur mit Ihrer Mutter nach Deutschland gekommen, aus der Sowjetunion, ne?
All die, meine Großmutter, meine Urgroßmutter, mein Onkel, mein Vater, die musste ich ja alle zurücklassen. Und das gräbt tiefe Wunden. Und auch der Selbstbehauptungskampf meiner Mutter ging auf Kosten dessen, dass sie viel nicht da war. Das heißt, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man einfach viel zu früh mit sich selber klarkommen muss. Und das führt dazu, dass ein Kind sich Ersatzbefriedigung sucht. Und in diesem Form, das kann ich total nachvollziehen, ist Essen etwas, was einem erstmal Wohlbefinden gibt. Erstmal eine Art Zuhause, und dass man dann vielleicht auch übertreibt, weil man kein Maß findet. Es war aber in diesem Buch besonders wichtig, mir den Aspekt des Wohlstandes zu beschreiben. Dazwischen muss ich sagen, ich hatte ein Paar, das ich porträtiert habe. Das heißt, ich habe Gespräche geführt. Und das, was ich den beiden hier gebe, ist tatsächlich, was sie mir erzählt haben.
Mhm.
Das heißt, das Buch beruht auf Gesprächen mit einem echten Paar. Und mich hat umgehauen, weil es wirkt fast konstruiert, dass ein junger Mann, der aus Nairobi, Kibera-Slum, kommt und Hunger kennt, auf eine Frau trifft, die Nahrung als Befriedigung benutzt. Und das hat mich sehr bewegt, dass diese beiden Menschen sich verlieben.
Damit haben Sie schon einen Teil dessen gesagt, was wichtig ist für diese Figur des Richard, der junge Mann in Ihrem Roman, der eben auch aus Nairobi kommt, aus diesem Slum von Nairobi kommt. Die beiden begegnen sich in der U-Bahn. Anne sieht da diesen Mann, der sie fasziniert, eben Richard. Was sieht sie in diesem Mann?
Das ist eine schöne Frage. Sie sieht erstmal etwas ungeheuer Fremdes. Sie sieht jemanden, der sich kleiden kann auf eine unverschämte Art und Weise. Ich sage in dem Kapitel, alles an ihm lehnte sich nach vorn. Das heißt, sie sieht erstmal etwas Starkes, Schillerndes, Unbekanntes, Unlesbares. Und das zieht sie an.
Die beiden kommen sehr schnell zusammen, ziehen auch sehr schnell zusammen.
Ja.
Und ebenfalls sehr schnell, nach 3 Monaten, stellt Anne fest, dass sie schwanger ist. Mhm. Jetzt ist es so, dass dieser Richard eben aus Nairobi, dass der keinen sogenannten Aufenthaltstitel hat in Deutschland, dass er nur vorübergehend geduldet ist und abgeschoben werden könnte.
Mhm.
Jetzt mit einem Kind in Deutschland würde er so einen Aufenthaltstitel bekommen. Und deshalb kommt in Annes Familie, bei ihren Eltern, ihrer Schwester, der Verdacht auf, er habe das irgendwie geplant, dieser Richard, und er habe Anne geschwängert oder vielleicht auch überhaupt erst die Beziehung mit ihr gesucht, um seinen Aufenthalt in Deutschland zu sichern. Dieser Verdacht, was bedeutet der für Anne?
Das ist eine immense Bürde, weil ihr genommen ist, sich in Ruhe zu verlieben und Erfahrungen zu machen mit einem Menschen, der erstmal unter Generalverdacht steht. Und zwar von allen Seiten. Das heißt, das, was ein normales Paar in Anführungsstrichen erlebt, das dieselbe Hautfarbe hat, die gleiche, dass man erstmal austesten darf und auch erstmal in Ruhe gelassen wird von seinen Freunden, seiner Schwester, seiner Mutter. Hier wird jede Bewegung beobachtet und beurteilt. Und deswegen wieder die Frage, ist es Liebe, die eigentlich unbeantwortbar ist, wird hier ständig gestellt. Und das fand ich immens in den Gesprächen mit solchen Paaren, was diese jungen Frauen ihrer Familie gegenüber so tragen.
Und es kommt sozusagen noch eine andere Eskalationsstufe hinzu, als dann das Kind da ist. Ihr Sohn Tando kommt zur Welt. Und dann beschreiben sie das so, dass Anne sehr viel stemmen muss für diese kleine Familie, für die drei. Also beim sich kümmern um das Kind, beim Geld heranschaffen, auch beim Organisieren ganz vieler Dinge. Auch weil Richard sich da weit raushält und auch viel von dem Geld, was er verdient, nach Nairobi schickt zu seiner Herkunftsfamilie. Das ist dann die nächste Runde des Verdachts, weil wiederum die Eltern und die Schwester sagen, der nutzt dich doch nur aus.
Ja.
Was man so sehen kann, oder?
Absolut. Sie beschreiben das ja schön, das sind wie so Eskalationsstufen. Und gleichzeitig lernt man diesen Mann immer mehr kennen und ich hoffe, dass ich den Leser inspirieren kann, vielleicht selbst mal zu googeln, vielleicht selbst mal über Nairobi zu lesen. Ich habe jetzt vermieden, viel darüber zu erzählen, um zu verstehen oder zumindest zu versuchen, ahnbar zu machen, was das heißt, in einem Slum aufzuwachsen. In einem Slum, wo die Lebenserwartung 35 Jahre alt ist. In einem Slum, wo Richard ist in diesem Fall mit 16 von seiner Tante nach Libyen verkauft worden. Also um begreifbar zu machen, wenn jemand aus so einem Gebiet hierher flieht, was alles dieser Mensch zu verstehen, zu verinnerlichen, zu verändern, zu bearbeiten, ganz zu schweigen von Psychoanalyse oder dem Bearbeiten von Traumata, was da alles auf so eine junge Frau zukommt, wenn sie sich dem stellt. Und natürlich, ich weiß, dass es so wirkt, als hätte man hier einen Riesenberg an Themen. Ich habe aber in den Gesprächen mit diesen Paaren, bin ich immer wieder auf diesen Riesenberg von Themen gestoßen, auf beiden Seiten, weil sich das natürlich anzieht. Das heißt, jemand, der aus einer so großen Unordnung kommt und hierher kommt, trifft oder dem fällt erstmal jemand anderes auf, der auch ein Gepäck hat. Das ist ganz normal, das ist eine Form von Synchronisation, die da passiert. Und deswegen haben diese Paare dann oft wirklich eine Menge zu bearbeiten. Was mich aber fasziniert hat, war, dass ihnen das auch gelingt, dass das auch geht. Und dass auch, wenn man kleine Schrittchen macht und dem anderen zugesteht, aus was für eine Situation er kommt, dass diese Form von Verwandlung in der Integration, Heilung tatsächlich funktioniert und dass auch dieser Richard, Sie haben jetzt die Frage gestellt, was sieht Anne da, wenn sie ihn zum ersten Mal sieht, ihr ja auch ganz viele Dinge schenkt. Das heißt, er schenkt ihr eine Riesenfreude über ihre Schwangerschaft, was nicht selbstverständlich ist in Europa, dass ein Mann sich so freut über eine Schwangerschaft.
Er ist sofort begeistert.
Er ist sofort begeistert. Zweitens kennt er sich aus. Er sieht, dass sie schwanger ist, bevor sie es versteht. Das andere ist, dass er ihre Essstörung nicht versteht. Das ist eine enorme Entlastung. Jeder, der eine Essstörung hat oder damit Erfahrung gemacht hat, versteht, dass es erstmal eine Entlastung ist, dass das auch kein Problem sein darf, dass man in die Heilung wie reinrutschen darf. Anne rutscht in das gesunde Essen mit Richard wie hinein, genauso wie sie in dieses Kind hineinrutscht. Das heißt, er schenkt ihr Kleidung, er lehrt sie, Farben zu tragen, er lehrt sie, offensiver zu sein. Das heißt, er bringt natürlich ein großes Gepäck mit, was mit Struktur verbunden ist. Das kennt er nicht in der Form. Aber er bringt ihr sehr viel als Geschenk Unmittelbarkeit. Und diese Dinge verzweigen sich. Und ich weiß schon, das ist eine Herausforderung, das alles, all diese Windungen mitzugehen. Aber das war das, was mir begegnet ist und was ich unbedingt porträtieren wollte.
Ich habe mich auch gefragt, also Sie haben jetzt erzählt, wie Sie mit Paaren, mit solchen Paaren, schwarz-weißen Paaren gesprochen haben für den Roman. Ich habe mich auch gefragt, ob Ihre eigenen Lebenserfahrungen, was davon eingegangen ist, weil dieses von einer Kultur in eine andere gehen, kennen Sie ja selbst. Ja. Einmal natürlich aus Ihrer Kindheit, als Sie nach Deutschland gekommen sind. Ja. Andererseits auch, Sie haben ja als sehr junge Frau einen palästinensischen Komponisten geheiratet, haben, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Zeit lang in Palästina gelebt, als dann fremde Deutsche im Ausland wahrscheinlich. Mhm. Sind auch aus diesen Erfahrungsräumen Dinge in den Roman eingegangen?
Absolut. Das heißt, ich würde sagen, dass ich beiden Figuren sehr nah bin. Also ich denke, dass ich der Richard-Figur genauso nah bin oder fern wie der Anne-Figur. Ich hatte das war ganz toll beim Schreiben, eine ähnliche Entfernung, obwohl das ist eine Schauspielerin, sie kommt aus Deutschland, dazu hatte ich eine Entfernung und das ist jemand aus Kibera-Slum mit einer ganz anderen Wahrnehmung von Realität und das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und dieses Kapitel Warteraum für Überflüssige, der Ursprungssatz war, durch lange Flure mit unzähligen Türen gehe ich, um eine Nummer zu bekommen, die mich berechtigt, jemand zu sein. Das habe ich mit 16 geschrieben, nach dem Besuch von etlichen Behörden, als ich dann meine Aufenthaltserlaubnis bekam. Das heißt, das Gefühl als Fremde, sich zu dieser Gesellschaft zu verhalten, auch abzuklären mit sich, was ich die schwierigste Frage finde, was lerne ich, was nehme ich an und was bewahre ich? Das war für mich als Ausländerin immer die größte Frage, an was passe ich mich an? Natürlich, die Sprache lerne ich, so gut ich kann. Aber bestimmte Verhaltensweisen kann und will ich unter Umständen nicht annehmen. Welche sind das? Was verweigere ich? Was nehme ich an? Wo gehe ich vielleicht ein Stück wieder zurück zu dem, was ich als Kind, als Prägung erfahren habe und was ich bewahren will? All diese Fragen tauchten natürlich da auf.
Und was haben Sie sich bewahrt?
Ich würde sagen, die Liebe zum Analogen ist mein größter Schatz, den ich aus meiner Vergangenheit in der Sowjetunion mitgebracht habe. Die Liebe zum Einfachen, das ist mir sehr wichtig, weil ich darin besser funktioniere als in der Fülle. Und ich glaube, die Liebe zum Exzess muss nicht Wodka geschwängert sein, aber was ich als Kind sehr kennengelernt habe, wenn es ein Fest gibt, dann kann es schon mal sein, dass dieses Fest 3 Tage dauert. Und wenn man mit Freunden zusammen ist, muss das nicht nach 2,5 Stunden vorbei sein. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch so eine Liebe zu Frank Castorf, zu Dingen, die dauern dürfen.
Der ja auch 8-stündige Theaterinszenierungen hinstellt.
Das ist, glaube ich, etwas, was ich mir wie zurückgeholt habe, weil ich gerade als Schauspielerin dann immer gemerkt habe, in diesem sehr geordneten, abgeschlossenen, kontrollierbaren ein Stück weit nicht stattfinde.
Zurück zu Ihrem Roman. Das ist ja ein sehr heikles Gebiet, auf das Sie sich da bewegt haben, wo viele Stereotype lauern, rassistische Vorverurteilungen lauern. Haben Sie Reaktionen auf den Roman bekommen, auch in Form von vielleicht Vorwürfen, dass Sie so etwas bedienen würden, solche Vorverurteilungen?
Interessanterweise nein. Also ich war darauf gefasst oder bereit, mich dem zu stellen, weil natürlich musste ich mir Fragen stellen, wie schreibe ich das auf, wie direkt mache ich das? Ich habe auch eine Sprache gewählt, die sicherlich weniger poetisch ist als beim Pferd am Brunnen. Das war eine bewusste Entscheidung, weil ich auch die Fakten selber poetisch genug fand. Ich habe einen Vorwurf bekommen, den ich verstehen kann, dass bestimmte Dinge zu konstruiert wirken, weil ich tatsächlich die Fülle der Themen zugelassen habe. Da habe ich viel überlegt. Aber dadurch, dass mir mehrere Paare ähnliche Dinge erzählt haben, die sie ähnlich erlebt haben, habe ich mich getraut, diese Fülle erstmal so zu notieren.
Dem kann man sich aussetzen mit Ihrem Buch. Ist es Liebe oder die Fülle genießen, je nachdem, wie es dann wirkt. Wir hören mal Ihre zweite Musik. Das ist jetzt Nick Cave, den Sie für uns mitgebracht haben mit seinem Song White Elephant. Ist Nick Cave so eine alte Liebe von Ihnen?
Neue, alte, ja, wahrscheinlich. Also ich finde, das ist ein echter zeitgenössischer Dichter.
Den hören wir, Nick Cave mit White Elephant.
The white hunter sits on his porch with his elephant gun and his tears. Shoot you for free if you come around here. Protest kneels on the neck of a statue. The statue says I can't breathe. Protester says now you know how it feels, and he kicks it into the sea.
Wir waren gerade schon mehrfach eigentlich bei Ihrem Übersiedeln aus der Sowjetunion 1988, genau aus Kasan, nach Deutschland, nach Norddeutschland. Ich habe jetzt gelesen, dass Ihre Mutter damals eine extreme Methode angewandt hat, um Sie Deutsch lernen zu lassen. Wenn ich es richtig verstanden habe, konnte Ihre Mutter selbst Deutsch und hat dann nach wenigen Tagen in Deutschland aufgehört, mit Ihnen Russisch zu sprechen. So dass sie eigentlich ja als Kind, als achtjähriges Kind keine Sprache mehr hatten und hat sie auf die Straße geschickt zu anderen deutsch sprechenden Kindern, um von denen Deutsch zu lernen. Das klingt nach einer sehr, sehr harten Methode, war es da?
So hart ist das nicht für ein Kind, weil es eine spielerische Angelegenheit ist. Die Kinder fanden das großartig, mit mir durchs Dorf zu laufen und zu sagen Baum, Straße, Pferd, Esel. Das war jetzt Juri.
Der Pudel wieder.
Das war für die toll und für mich auch. Also das war für die wie so ein Spiel, mit mir auch zu sprechen und zu merken, wie ich das nachmache. Und meine Mutter ist da sicherlich recht rigoros im Sinne von, sie wollte mein Ankommen. Und sie wollte mich nicht in so einer Blase halten, weil natürlich ist es schwer, alles auf Schlag zu verlieren. Aber sie wollte auch, dass ich ganz schnell finde.
Mussten Sie das später nochmal klären mit Ihrer Mutter? Weil ich, also auch dieses, dass sie selbst mit Ihnen nicht mehr Russisch gesprochen hat, das hieß ja, Sie waren ja wahrscheinlich über Monate hinweg ohne Sprache miteinander.
Sie sprach halt Deutsch mit mir und ich habe geschwiegen tatsächlich ein halbes Jahr. Ich kann mich auch daran erinnern, wie ich auf so einem Feld saß, da waren so Kühe und ich saß da einfach und war stumm und war auch in diesem nicht mehr sprechen können, so ein bisschen gefangen natürlich eine Weile. Nur kam ja die Sprache dann relativ schnell und ich finde das noch immer eine schlaue Methode. Ich glaube, meine Mutter kannte mich auch gut und sie hat ein gutes Gefühl für mich und meine Eigenständigkeit. Meine Mutter ist jemand, der eben sehr, sehr liebevoll ist und sie ist jemand, der mich sehr schätzt. Und schon als ich klein war, es gab immer ein bisschen so den Satz, man weiß nicht, wer wen an der Hand hat.
Tatsächlich.
Also wir waren ein bisschen, das kann man auch kritisch sehen, das weiß ich schon, aber wir waren, meine Mutter war 22, als ich geboren wurde und sie hat sehr früh Respekt vor mir. Und dieses Gefühl des Respekts, das habe ich gefühlt, auch in so einem Moment. Das heißt, das hatte nichts Militärisches. Ich höre jetzt auf, mit dir zu sprechen. Sondern sie hat mir das erklärt und hat gesagt, ich musste ja sofort zur Schule. Das heißt, ich war ja schon in der ersten Klasse. Später musste ich dann noch meine Klasse überspringen, weil ich ein bisschen älter war. Ich war schon 7, als ich nach Deutschland kam. Und ich musste einfach schnell da reinkommen. Und das hat sie mir erklärt und das habe ich dann auch verstanden. Und lustigerweise war Der Preis ist heiß. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da war so ein Rad.
Fernsehshow, ne?
Genau. Und da war doch dieser Harry Weinfurt. Und das war wirklich die erste Person, die ich verstanden habe.
Hat er nicht einen niederländischen Hintergrund?
Oder ja, so aber etwas? Der sprach so schön langsam. Und hier ist der, keine Ahnung, die Müsli-Packung. Und das waren die ersten Worte, die ich so richtig gut verstehen konnte.
Ich würde Sie gerne noch fragen nach einem anderen, auch extremen Moment in Ihrer Geschichte. Also in meinem Verständnis jedenfalls extrem. Sie sind mit 17 Jahren, haben Sie die Schule geschmissen, sind abgehauen von zu Hause und haben auf der Straße gelebt. Wie denn das und warum denn das?
Ja, wie kommen wir dahin? Sie müssen sich mich schon als einen sehr zerrissenen Teenager vorstellen. Ich war ein totaler Streber. Ich habe die 7. Klasse übersprungen, dann quasi direkt in die 9. Schlief auf meinen Mathe- und Lateinbüchern, weil ich so besessen war von Mathe und Latein. Kannte meinen Vater nicht, war sehr viel allein gewesen, schrieb manisch Kurzgeschichten und war einfach ein total fleißiges und total zerrissenes Kind, ging nicht auf Partys, las nur Max Frisch, auch manisch in riesigen Mengen. Und das alles führte zu so einer Mischung aus Frühreife und extremer Unrast. Und auch ein bisschen durch das Lesen, im Rückblick Romane wie Stiller sind vielleicht dafür verantwortlich. Oder Mein Name sei Gantenbein, dass ich dann so aus meiner Identität ausbrechen wollte. Gerade Stiller, ich freue mich, der läuft ja jetzt als Film, freue mich sehr, den zu gucken, hat mich extrem geprägt. Ich hatte das Gefühl, es ist alles unkongruent. Es stimmt alles nicht, es liegt alles nicht aufeinander und ich muss irgendwie da raus. Und ich habe, wie ich drauf gekommen bin, weiß ich nicht, muss ich gestehen. Weiß ich noch, habe ich meinen Haustürschlüssel, ich hatte schon eine EC-Karte, weil meine Mutter viel weg war, daneben gelegt, habe 10 Mark genommen und bin mit diesen 10 Mark und einer kleinen Tasche los. Einfach losgefahren. Ich glaube, die 10 Mark habe ich noch verwendet, um von Kiel nach Hamburg zu fahren. Und dann hatte ich wirklich kein Geld und nichts. Und ich war 3 Wochen unterwegs, glaube ich. Erstmal habe ich in Hauseingängen geschlafen. Und dann passierte etwas ganz Ungeheures. Menschen fingen an, mich einzuladen, bei sich zu übernachten. Ich sang meistens auf der Straße. Verdiente nicht schlecht Geld, also es klimperte, und verkaufte Zeichnungen. Und die gingen ganz gut weg. Es waren so kleine Zeichnungen, manchmal kauften es Kinder oder wollten, dass ihre Eltern das kaufen. Und ich kam ganz gut zurecht. Und Leute nahmen mich eben mit, einmal eine Sängerin, einmal einfach ein Paar. Und diese 3 Wochen auf der Straße haben mich ungemein selbstbewusst gemacht. Weil ich merkte, dass ich mit nichts durchkomme. Dass ich mit nichts Hilfe bekomme, unterstützt werde, dass Leute mir einfach vertrauen, dass ich Geld machen kann. Ich bin damals mit 200 Mark nach Hause gekommen.
mit deutlich mehr, als sie losgefahren sind.
Und danach hatte ich das Zutrauen, weil in meiner Familie gibt es keine Künstler. Hatte ich das Zutrauen, mich an der Palooka-Schule zu bewerben, mich an der Puppenspielschule. Also ich bekam durch diese 3 Wochen einen ungeheuren Selbstbewusstseinsboost und ging in diese künstlerische Richtung. Ich glaube, ich habe das wie gebraucht, um meine eigene Stärke zu spüren.
Das hat ja auch was Anarchisches, ne? So auszubrechen und zu sagen, jetzt lebe ich auf der Straße, jetzt lasse ich alles hinter mir. Mhm. Ist davon bis heute was da bei Ihnen oder hat sich das inzwischen beruhigt?
Ja, kommen wir zum Anfang des Interviews. Wahrscheinlich die Schwierigkeit, die in der Zusammenarbeit mit mir vielleicht manchmal auftauchen kann, ist meine Selbstständigkeit. Nicht bedürftig zu sein in Bezug auf Kritik oder Lob. Ich weiß noch, wie Thalheimer mir mal gesagt hat, so, ich habe keine Lust mehr, dir Kritik zu geben. Du bist sowieso viel strenger mit dir, als ich überhaupt mit dir sein kann. Und dann hat er aufgehört, mir Kritik zu geben. Das ist positiv und negativ zugleich, glaube ich. Also Eigenständigkeit ist etwas sehr, sehr Schönes. Aber Bedürftigkeit schafft Verbindung. Und ich habe inzwischen, ich bin 45 Jahre alt, gelernt, meine Eigenständigkeit auch zu lieben und zu genießen. Und die ist eben früh entstanden. Aber sie hat auch eine Schattenseite.
Sie haben ja mit vielen tollen Regisseuren zusammengearbeitet, sind gleich nach dem Studium ans Deutsche Theater in Berlin gekommen, 2006. Eben Dimitar Gotschew haben Sie vorhin erwähnt, Jürgen Gosch, mit dem haben Sie auch gearbeitet, auch ein großer Regisseur. Waren auch an anderen wichtigen Theatern, Schauspiel Frankfurt, Residenztheater München zum Beispiel. Sie haben aber gesagt, der tollste aller Theaterregisseure, das sei Frank Castorf, mit dem Sie an der Berliner Volksbühne gearbeitet haben. Warum ist das der tollste?
Habe ich das gesagt, dass er der tollste ist?
Ja.
Ich liebe zwei Regisseure von ganzem Herzen. Das ist die mit der Gottschew und Frank Castorf. Ich will nicht sagen, wer der Tollere ist, weil sie so unterschiedlich sind. Mhm. Es sind schon beide. Nur vielleicht hat Frank etwas, das muss ich schon gestehen. Frank ist wirklich eine Welt. Ich finde, Frank ist sehr nah an einem Autor dran. Das heißt, er dient nie dem Autor. Er kennt den Autor, aber er zertrümmert ihn auch und er erschafft wirklich neue Literatur durch die Art, wie er Literatur sieht, liest, benutzt, zertrümmert, neu zusammensetzt. Frank hat die größte Range, finde ich, zwischen Gewalttätigkeit und Zärtlichkeit. Er hat sehr viel Geduld in dem Sinne, wie lang er so ein Stück macht, wie viel Raum er einem gibt. Und ich finde auch, Frank ist eine Art von Intelligenz. Ich habe immer das Gefühl, seine Intelligenz geht über seinen Körper hinaus. Die ist irgendwie im Raum. Er ist ein Klima. Als ich das erste Mal auf eine Probe von ihm kam, dachte ich, es ist eine Vernissage. Also es gab wie kein Zentrum. Da ist nicht, da sitzt Frank Castorf, sondern das ist einfach, alle sind da und es ist so ein Bienenstock und die Kostümbildnerin Adriana ist so ein ganz wichtiger Teil, die macht die Kostüme, bevor man auf die Bühne geht und der Bühnenbildner, der dieses Denitsch, der dieses, meistens diese riesen Bühnenbilder baut, das heißt, das ist ein Klima und das empfinde ich als wahnsinnig schön.
Gerade als Sie von Frank Castorf gesprochen haben, hat man ja gespürt, wie Sie brennen für diese Theaterwelt. Sie haben ja vorhin schon gesagt, warum Sie sich vom Theater distanziert haben, weil ja. Ihnen solche Menschen heute fehlen als Arbeitspartner an Theatern. Jetzt haben Sie sich dem Film zugewandt. Kann der Film das in irgendeiner Weise vielleicht auch ganz anders ersetzen, was Sie am Theater hatten?
Ich denke ja. Ich bin ja jetzt eine junge Filmschauspielerin.
Weil Sie erst vor kurzem da angefangen haben.
Genau, das heißt, ich muss mir erst meinen Stand, meinen Namen, meine Position erkämpfen. Das kann man nicht einfach übertragen, vor allen Dingen, weil ich als junge Frau kaum gedreht habe. Ich habe ja wirklich nur Theater gespielt, das heißt, ich habe im Film einfach keinen Namen. Und den baue ich mir gerade auf, aber ich finde, es gibt ganz viele Dinge, die großartig sind, auch in Deutschland im Film. Und das sind zum Beispiel Serien. Ich finde das Serienformat sehr spannend. Wir haben zum Beispiel die Zweiflers. Finde ich eine umwerfende Serie. Und jetzt haben wir eine neue Serie von Bettina Oberli, Naked, in der ARD läuft. Das kann man in der Mediathek sehen. Das sind, glaube ich, 6 Folgen. Und da entwickelt jetzt gerade, finde ich, der deutsche Film, aber auch der Beitrag, den Namen merke ich mir leider immer noch nicht, In die Sonne schauen
von Mascha Schelinski.
Genau. Das sind Schritte und Würfe, die ich fantastisch finde. Gerade dieser Film, der ist so weiblich, so eigen, so hier. Und ich habe eine Wahnsinnsliebe zu deutschen Stoffen. So wenn ich zum Beispiel die Zweiflers gucke und denke, ja, das ist Frankfurt. Das ist jüdische Szene in Frankfurt. Das ist ein tolles Restaurant. Das ist Esskultur in Deutschland. Das sind tolle Dialoge. Und ich habe das Gefühl, dass da noch wahnsinnig viel kommt. Und gerade die ARD traut sich ja immer mehr, als ich Naked sah, konnte ich kaum fassen, dass das eine ganz normale Fernsehserie ist, die einfach produziert ist im Nachtprogramm. Man kann das erst quasi mit Altersbeschränkung sehen. Mhm. Aber auch junge Frauen, ich habe dieses Jahr mit 3 jungen Regisseurinnen zusammengearbeitet, eine war Russin davon. Das sind ganz neue Stimmen. Und gerade die Arbeit, ich habe ja wenig mit Frauen gearbeitet in meiner Jugend. Und das ist jetzt mein Feld. Also Lucie Lohse, mit der habe ich einen Tatort jetzt gedreht in diesem Jahr. Und da kommen ganz tolle, neue, vollkommen andere Stimmen. Und die sehen auch was ganz anderes in mir als diese alten Berserker, die ich früher kannte.
Weil Sie gerade die russischstämmige Regisseurin erwähnen, werden Ihnen denn öfter Rollen angeboten als Russin?
Das ist tatsächlich der Grund, warum ich mich als junge Frau nicht gedreht habe. Ich wollte keine Russin spielen, ganz explizit. Ich hatte ganz viele Angebote aus dieser Ecke und ich wollte das nicht. Ich wollte keinen Akzent benutzen, ich wollte keine Slawinnen spielen. Und jetzt, nach dieser Theaterlaufbahn, die ich hatte, spiele ich das sehr gern. Und das interessiert mich auch. Ich habe jetzt einen Film gedreht vor dem Anfang, wo ich eine Slawin spiele, die hier nicht so gut zurechtkommt. Und das ist für mich sehr spannend und ich genieße das.
Obwohl Sie gesagt haben, vor 2 Jahren, als Ihr Roman, der ja zum großen Teil auch in Russland spielt, Das Pferd im Brunnen herauskam, dass Sie sich nicht mehr verstehen als Russin. Das war ja auch 2023, eben nachdem der russische Krieg gegen die Ukraine schon voll im Gange war.
Deswegen habe ich gesagt und meine das auch, ich spiele dann eine Russin. Ich hatte das große Glück, bei Matryoshka einem Film mitzuspielen, wo Russen mitgespielt haben oder russischstämmige Menschen, die seit 20 Jahren hier sind, die seit 2 Jahren hier sind, die hier geboren sind oder seit 10 Jahren hier sind. Und ich hatte eine Putin-Befürworterin darzustellen, die hier lebt. Das war tatsächlich eine der schwierigsten Aufgaben, die ich dieses Jahr, es war eine kurze Aufgabe, es waren nur 2 Tage, aber ich habe extrem viel daran gearbeitet, weil es mir wirklich schwer fiel, diese Figur zu greifen.
Und wie ist das für Sie heute? Sie haben ja vorhin auch erzählt, wie viel Verwandtschaft Sie zurücklassen mussten in Russland. Haben Sie heute noch Kontakt zu Ihrer Familie da?
Seitdem Instagram und WhatsApp gelöscht wurde oder gekappt, ist es tatsächlich leider so, dass ich nur noch zu einer Person in Kasan Kontakt habe und das ist ein Mikrobiologie-Professor, der einen sehr besonderen Stand hat, weil er eine wichtige öffentliche Person ist und der ist Tatare und lebt sehr eigenständig und äußert sich auch Putin-kritisch, das ist bekannt, aber alle meine Verwandten halten keinen Kontakt mehr zu mir.
Das stelle ich mir sehr schwer vor, so von seinen eigenen Wurzeln abgeschnitten zu sein, auch räumlich und auch in den Kontakten.
Das ist tragisch. Das ist nochmal ganz anders tragisch als das Verlassen eines Landes. Also mit 8 Jahren habe ich mein Land verlassen, aber es war da, ich konnte hin. Ich habe ja eine Wohnung dort. Die Wohnung, die ich beschreibe in dem Buch, die besitze ich wirklich.
In dem Buch Das Pferd im Brunnen?
Das Pferd im Brunnen. Jetzt ist das wie ein, es gibt dieses eiserner Vorhang. Ich habe richtig das Gefühl eines eisernen Vorhangs. Die, meine Verwandten leben in einer ganz anderen Realität als ich. Und meine Nähe reißt zu ihnen nicht ab. Und ich bin in den Jahren, bevor dieser Angriffskrieg ausbrach, oft in Russland gewesen, fast jedes Jahr. Und ich habe diese Entwicklung auch beobachtet. Und ich muss auch sagen, dass ich beobachtet habe, wie zufrieden viele meiner Verwandten dort leben. Ich habe teilweise Verwandte, die sind Elektriker. Und die waren einfach glücklich, dass es mehr Kindergärten gab, dass es mehr Sportmöglichkeiten gab, dass es so viel kostenlos gibt, dass die Straßen sauber sind, dass der Transport funktioniert, dass man jeden Kredit bekommt, den man möchte, dass ihre ganze Familie um sie herum versammelt ist. Die sind einfach zufrieden. Und ich befürchte, dass sie gar kein Interesse haben, mit mir hier in diesem freien Westen zu kommunizieren, weil sie zufrieden sind in ihrer Gefangenschaft. Das ist sicherlich das, was am schwersten zu ertragen ist.
Könnte das ein Stoff sein für Sie zum Schreiben? Sie schreiben ja hoffentlich weiter an weiteren Büchern.
Ja, das ist sicherlich ein Stoff. Ich bleibe im 3. Buch auch auf jeden Fall politisch. Und das ist definitiv ein Stoff, über den ich schreiben müsste wahrscheinlich.
Wissen Sie schon, wann wir mit einem 3. Buch von Ihnen rechnen können? So ganz grob?
Wahrscheinlich in 2 Jahren.
In 2 Jahren. dann sprechen wir vielleicht weiter. Für heute ist unsere Stunde Gesprächszeit leider jetzt gut ausgenutzt. Reden wir noch kurz über Ihre dritte Musik, die Sie für uns dabei haben. Diesmal ein Stück aus Deutschland, nämlich von Herbert Grönemeyer. Das Lied Deine Hand. Begleitet Sie Herbert Grönemeyer denn schon länger?
Ich habe ihn vor kurzem das erste Mal im Velodrom kennengelernt und war bezaubert von seinem Unplugged-Konzert und der Art, wie er sich da den Massen stellt auf so eine simple Art und Weise. Und dieses Lied hat mich sehr berührt.
Das hören wir gleich. Valerie Czeplanowa war Gast hier bei Radio 3. Wir haben geredet über ihren neuen Roman Ist es Liebe? In diesem Herbst erschienen im Rowohlt Berlin Verlag. Und ihr erster Roman Das Pferd im Brunnen ist ebenfalls bei Rowohlt Berlin erschienen. Vielen Dank an Sie und an Juri, den Pudel, für die Geduld mit uns beiden hier.
Vielen Dank.
Mein Name ist Frank Meyer. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Unser Gespräch, das gibt es auch immer in der ARD Audiothek oder auf radio3.de oder auch in unserer Radio 3 App. Und jetzt Herbert Grönemeyer mit Deiner Hand.
Hoffnung ist gerade so schwer zu finden. Ich suche sie. Ich schaue nach links und fühle mich blind für Perspektiven, die uns weiterbringen. Und plötzlich spür ich hinter mir, was schiebt mich an. Gib mir eine Kraft, die zieht mich aus dem Tief. Denn es gibt so viel zu verlieren. Deine Hand gibt mir den Halt, den ich so dringend brauch, um nicht zu brechen, halt sie fest. Und wir könnten uns noch retten.